Hallo und guten Abend an diesem Neujahrsabend und gleich, wie es sich gehört, die besten Wünsche für das neue Jahr. Gesundheit, Freude am Leben und Freundlichkeit unseren Mitmenschen gegenüber. Und wie es bei Ost-West-Radio Tradition ist, zu Beginn des neuen Jahres die Wünsche des Pfarrers von St. Lamberti aus dem Jahr 1883. Herr, setze dem Überfluss Grenzen und lass die Grenzen überflüssig werden. Nimm den Ehefrauen das letzte Wort und erinnere die Ehemänner an ihr erstes. Schenke unseren Freunden mehr Wahrheit und der Wahrheit mehr Freunde. Bessere solche Politiker und Geschäftsleute, die wohl tätig sind, aber nicht wohltätig. Gib den Regierenden ein besseres Deutsch und den Deutschen eine bessere Regierung. Herr, hilf uns, dass wir alle in den Himmel kommen, aber wenn du willst, noch nicht gleich.
Bald ist Silvesternacht, schau bitte zu mir her. Dann ist es soweit, du erkennst mich fast nicht mehr. Ich werd ein neuer Mensch, bin brav und monogam. Und lächelt eine Frau mich an, dann erröte ich vor Scham. Fahr nie mehr zu schnell, schon gar nicht durchs Radar. Und ich kenn sie nicht mehr, meine Kumpels an der Bar. Ich bleib bei dir zu Haus, was dir bestimmt gefällt. Ich hab schon beinahe das Gefühl, ich werd zu gut für diese Welt. Nächstes Jahr wird alles anders. Nächstes Jahr, das wird perfekt. Das edle, schöne, gute habe ich für mich entdeckt. Nächstes Jahr wird alles besser. Makellos, mein Lebenslauf. Ich schwör's, ich geb mir Mühe. Und wenn's trotzdem noch nicht klappt, vielleicht geht's im Jahr darauf. Du, 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 du. Jeden Tag in den Pool und schwimm wie blöd. Sport statt Partyspaß ist es manchmal auch recht öd. Kein Wodka, keinen Wein, auch Rauchen gibt es nicht. Langsam krieg ich's mit der Angst, dass man mich heilig spricht. Nächstes Jahr wird alles anders. Nächstes Jahr, das wird perfekt. Das edle, schöne, gute habe ich für mich entdeckt. Nächstes Jahr wird alles besser. Los, mein Lebenslauf. Ich schwör's, ich geb mir Mühe, doch ich ahn, dass es nicht klappt. Vielleicht geht's im Jahr darauf. Du, 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 du. Thank you.
Weihnachten ist zwar vorbei, aber die Lust am Lesen bleibt. Ich habe Ihnen heute ein Buch mitgebracht, das eigentlich ganz in der Nähe Münsters spielt und dessen Hauptprotagonistin ebenfalls in Münsters Umgebung zu Hause war. Aus dem Titel des Buches Asche und Rubin kann man nichts erahnen. Aus dem Namen der Schriftstellerin vielleicht, Monika Taubitz. Wir kennen Monika Taubitz von verschiedenen Lesungen in Wolbeck und Münster. Um den Inhalt ein bisschen zu verraten, hören wir Monika Taubitz einmal zu. Frau Taubitz, die jahrelang mit Helen von Bothmer, die lebte von 1908 bis 1996, befreundet war, ließ uns einen Blick zurück auf verschiedene Lebenssituationen Helens tun.
Sie hatte ihren späteren Mann, Heinrich Freiherr von Bothmer, zu Schwegerhof, also zwischen Osnabrück und Münster, liegt das Gut am Mittellandkanal. Die Bahnstation ist Osterkappeln. Dort hat er seine Jugend verlebt und er hatte noch eine Schwester, Huberta. Und er war dann in diplomatischen Diensten in die USA gegangen. Und in New York hat er ungefähr 10 Jahre das Institut für deutsch-amerikanischen Kulturaustausch geleitet. Und auf einer Veranstaltung, das war eine eigentlich sehr komische Geschichte, sind sie sich das erste Mal begegnet und sie haben sich ineinander verliebt. Und wie er ihr hoch oben in einem Restaurant einen Heiratsantrag macht, war das eigentlich war es nicht verwundernd, aber trotzdem war sie zunächst sehr zurückhaltend, weil sie hatte schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht. Aber dann zaudert sie noch mit der Antwort, die alten Zweifel kommen, lassen sie zögern. Heinrich schaut sie still und erwartungsvoll an. Warum also soll sie noch Bedenkzeit erbitten, ihrem und seinem Glück im Wege stehen, anstatt ihrem Herzen zu folgen? Ihr Ja-Wort kommt auf einmal ganz frei aus tiefstem Innern. Alle ihre Bedenken schwinden vor seinem Blick wie grauer Nebel, den die Sonne durchbricht und auflöst. Helene weiß nicht, wie spät es ist, als sie sich endlich voneinander trennen und sie die Türe ihres Apartments aufschließt. Flink streift sie das blaue Kleid ab, hängt es an einen Bügel, bevor sie nach dem Telefonhörer greift und sich mit ihrer Mutter in Chicago verbinden lässt. Man muss wissen, das blaue Kleid, das war aus einem Pariser Modehaus, das in der Fifth Avenue von ihr getragen worden war. Sie war nämlich da ein Model, was Pariser Mode vorführte. Nun ist das nicht so, wie man das heute in Illustrierten liest. Das waren damals gebildete Damen, die eine Ausbildung hatten, Modezeichnen gelernt hatten und Ausstattung und so weiter. Die hatten das studiert und waren auch eben Leute, die immer in Begleitung gingen, die jungen Damen in die Oper, in Konzerte, in Museen, lernten Konversation. Also das war ein ernstzunehmender Beruf. In Deutschland hat man das vielleicht ein bisschen schief angeguckt. Und jedenfalls, sie hat dieses blaue Kleid, was Heinrich ihr gekauft hat, auch noch dann später nach Deutschland mitgenommen. Monta, ihre Mutter, meldet sich nach mehrmaligem Klingeln mit verschlafener Stimme und fragt sofort, ob etwas passiert sei, weil ihre Tochter nie so spät in der Nacht angerufen hat. Helene entschuldigt sich und teilt ihr mit, dass etwas Unerwartetes und Wunderbares geschehen sei, dass sie nämlich bald heiraten werde. Die Mutter wird hellwach und will sogleich mehr über den Auserwählten ihrer Tochter und dessen Familie hören. Helene muss zugeben, dass sie noch nie jemanden von seiner Verwandtschaft gesehen habe und dass er ein deutscher Diplomat sei. Ich warne dich, rief Monta, und man kann ihr heftiges Atmen durch die Telefonleitung deutlich vernehmen. Irgendwann, setzt die Mutter hinzu, wirst du ihm nach Deutschland folgen müssen, in ein Land, aus dem es böse Nachrichten gibt. Eine neue Regierung unter einem üblen Führer, Adolf Hitler mit Namen, habe die Macht übernommen und beherrsche das Land bereits seit einigen Jahren wie ein Diktator. Aus den Wochenschauen der Kinos wie auch aus den Zeitungen könne man erfahren, wie die Massen dort mobilisiert würden, wie Deutschland aufrüste, und auch Louis sei das Ganze unheimlich. Außerdem habe man die Rolle Deutschlands im Ersten Weltkrieg noch deutlich vor Augen.
Sieh noch einmal dieses Kleid an, tanz noch mal mit mir wie in unserer ersten Nacht. Lass die Herzen wieder brennen, wieder 18 sein, wenn der Tag erwacht. Wir sind alles, aber nicht vernünftig, nein. Es ist niemals zu spät, was du riskierst. Breite deine Flügel aus und flieg zu den Sternen. Heute ist unsere Zeit. Ich verliere mich in deinen Augen. Lass uns alles aber nicht vernünftig sein. Du bist niemals zu alt, um jung zu sein. Es ist niemals zu spät, was du riskierst. Breite dein uns doch noch einmal unvernünftig sein. Wir sind niemals zu alt, um jung zu sein.
Helen ist viel zu glücklich, um die Warnungen der Mutter zu beachten. 1936 heiraten im New Yorker Rathaus Helen Davis, das amerikanische Starmodel, und Heinrich Baron von Bodmer. Die amerikanischen Starmodels nicht zu vergleichen mit den heutigen Modemodels. Die Hochzeitsreise ging mit dem Schiff nach Deutschland. Heinrich hatte ihr einen deutschen Satz beigebracht, den sie bei der Begrüßung ihrer Schwiegereltern sagen sollte, dessen Sinn sie aber nicht ganz verstanden hatte.
Und da sie so ein liebenswürdiger Mensch war, ich habe sie ja selber so gut gekannt über viele Jahre hin, hatte er ihr einen deutschen Satz beigebracht, den sie den Schwiegereltern sagen sollte. Sie wusste nicht so genau, was sie da sagte. Und als sie da von der Kutsche stieg und die Schwiegereltern dastehen vor dem Gutshaus, da geht sie auf den Schwiegervater zu und sagt, schön eingelernt, gib mich einen Kuss. Und Heinrich war erleichtert, die Eltern haben sie aufgenommen. Die Mutter, Carla, war eine geborene Droste-Hülshoff hier von der Burg. Und sie sind also dann sehr gut ausgekommen.
Kurz nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde Heinrich zurückberufen. Helen folgte ihm und erlebte in Nazi-Deutschland die Schrecken des Krieges. 7-mal geriet sie in akute Lebensgefahr. Hier noch einmal ein Ausschnitt aus dem Leben beider.
Es ist also so, es ist nicht dran zu denken, sie kommen nicht nach Schwägerhof, sie müssen da bleiben. Und Heinrich hat in seiner Aufrichtigkeit, Lauterkeit und Ehrlichkeit und auch sicher Ahnungslosigkeit das getan, was ein Diplomat zu tun hat. Er hat sich ein Gespräch mit Hitler gewünscht, um dem Obersten zu sagen, was das Ausland über seine Politik denkt. Dass das natürlich schlecht ausgehen musste, kann man sich denken. Und er hat dann, weil er wirklich in so einer Lage war, dass nur das KZ auf ihn warten würde, hat er sich dann gemeldet zum Krieg. Also er ist dann erst an die Ostfront, dann an die Westfront. Und die Strafe folgte auf dem Fuß. Nämlich, Helene und er konnten keine Post wechseln. Sie hat über Monate zunächst, dann über Jahre, keinen Brief ausgeliefert bekommen. Und umgekehrt, Heinrich hat auch keine Post erhalten. Niemand wusste vom anderen, ob er lebt, denn inzwischen waren in Berlin auch schon Bombenangriffe. Heinrich tauchte dann plötzlich mal auf für ein paar Tage und da sind beide bei einem Angriff in einer U-Bahn-Station verschüttet worden. Das war also auch schon mal eine ganz gefährliche Sache. Sie musste natürlich auch arbeiten, wollte das ja auch, um sich abzulenken und um nicht in der Munitionsfabrik Bomben für ihre eigenen Landsleute zu bauen, ist sie dann Rote Kreuz-Helferin geworden. Sieht sehr hübsch aus. In dem Buch sind auch sehr viele Fotos, wie sie da als junge Rote Kreuz-Schwester hilft. Aber da wir ja hier bei den Grafschaft Glatzern somit bei den Schlesiern sind, möchte ich sagen, es hat mich so berührt, ich war ja damals noch eine Schülerin, als sie sagte, ein bisschen kenne ich Schlesien auch. Sie hatte eine Einladung bekommen durch die Gräfin Baudissin, bei der sie zurzeit lebte. Da haben Bekannte sie mitgenommen auf einen Gutshof. Ich glaube, sie wusste es nicht mehr genau, was das für Leute waren in Niederschlesien. Die Bombenangriffe auf die Reichshauptstadt und auf viele andere Städte nehmen beängstigend zu. Viele ausgebombte Berliner haben inzwischen Zuflucht in Schlesien gesucht, in einem bisher vom Krieg verschonten Landstrich des Deutschen Reiches, das die Großstädter in guten Zeiten als Ferienparadies kennengelernt hatten, wenn sie nicht an die Ostsee fuhren. Das Riesengebirge, wie auch das Glatzer Bergland und andere Gebiete der Sudeten, lockten im Winter Skifahrer und im Sommer Wanderer herbei. Nach der Reichsgründung hatten der Kaiser und der Hochadel zu Füßen des Riesengebirges Schlösser erbaut und sich vor allem im Hirschberger Tal ein irdisches Elysium geschaffen. Viele Adelige unterhielten hier ebenfalls ihre Sommersitze. Andere bevorzugten die Stille des weiten Landes zu beiden Seiten der Oder oder sie suchten einen der vielen Kurorte auf.
Wenn der Nachbar wieder mal Samstag um 7:30 mit dem Laubbläser eine Spritztour quer durch seinen Garten macht und dann noch schnell die Hecke mit ner Motorsäge drin. Gucken wir uns an und sagen, ist doch nicht so schlimm.
Das überleben wir, sowas bringt uns doch nicht um. Das überleben wir, das nehmen wir doch nicht krumm. Für ne stromerprobte Seele ist das nur ein bisschen Wind. Das überleben wir, weil wir Lebenskünstler sind.
Wenn ein Freund von früher uns erzählt, wie gut's ihm geht, dass vor seiner weißen Villa ein weißer Porsche Turbo steht, ne Superfrau aus Thailand, ne Yacht in Saint-Tropez, sagen wir, das macht doch nichts, das ist doch ganz okay.
Das überleben wir, sowas bringt uns doch nicht um. Das überleben wir, das nehmen wir doch nicht krumm. Für ne stromerprobte Seele ist das nur ein bisschen Wind. Das überleben wir, weil wir Lebenskünstler sind. Das überleben wir, sowas bringt uns doch nicht um. Das überleben wir, das nehmen wir doch nicht krumm. Für ne stromerprobte Seele ist das nur ein bisschen Wind. Das überleben wir, weil wir Lebenskünstler sind. Überleben wir, sowas bringt uns doch nicht um. Das überleben wir, das nehmen wir doch nicht krumm. Für ne stromerprobte Seele ist das nur ein bisschen Wind. Das überleben wir, weil wir Lebenskünstler sind. Das überleben wir, sowas bringt uns doch nicht um. Das überleben wir, das nehmen wir doch nicht krumm. Für ne stromerprobte Seele ist das nur ein bisschen Wind. Das überleben wir, weil wir Lebenskünstler sind. Das überleben wir, sowas bringt uns doch nicht um. Das überleben wir, das nehmen wir doch nicht krumm. Für ne stromerprobte Seele ist das nur ein bisschen Wind. Das überleben wir, weil wir Lebenskünstler sind. Das überleben wir, weil wir Lebenskünstler sind.
Auch Münster kommt in der Biografie Helens von Bodmer vor. Der Schwiegervater bittet sie, zur Ablösung von Schulden auf dem Hof nach Münster zur Bank zu fahren und das Geld dorthin zu bringen. Quer durch das von Bomben zerstörte und mit Kratern übersäte Münsterland kämpft sich Helen mit dem Fahrrad bis Münster zu der zerstörten Bank vor.
Sie vertreibt den Gedanken, stützt sich auf ihr Fahrrad und prüft zum wievielten Male, ob der Rucksack mit dem vielen Geld noch festsitzt. Da kommt ihr der Zufall zu Hilfe. Neben ihr steht inzwischen ein Herr im dunklen Anzug und mit hängenden Schultern, der wie sie ebenfalls auf diese Ruine starrt. Ein Prokurist der Bank oder gar der Direktor selbst? Sie spricht ihn an und hat richtig vermutet. Daraufhin stellt sie sich vor und erzählt ihm, warum sie den weiten Weg voller Gefahren auf sich genommen hat. Wie Sie sehen, sind zu dieser Zeit leiderlei keinerlei Transaktionen möglich, bekommt sie zur Antwort. Doch so leicht lässt sich Helen nicht abschütteln. Sie öffnet den Rucksack und die darin verborgene Tasche und bittet den Direktor, einen Blick auf das viele Geld zu werfen, es nachzuzählen und ihr wenigstens schriftlich zu bestätigen, dass es vorhanden ist und die Schuld jederzeit damit getilgt werden könne. Wenigstens solch ein Schreiben müsse sie ihrem Schwiegervater nach Hause bringen. Der Mann ist beeindruckt von der Hartnäckigkeit der jungen Frau. Tatsächlich schreibt er auf ein leeres Blatt mit dem Briefkopf der Bank, dass er aus seiner Aktentasche hervorzieht, den gewünschten Text. Helen hält ihm die Mappe als Schreibunterlage unter die Augen. Er setzt Ort, Datum und Unterschrift unter das Schreiben und Helen steckt es in die Tasche mitsamt dem vielen Geld, unglücklich darüber, dass sie es nicht loswerden konnte. Später wird sie sich noch manchmal daran erinnern, was sie damals auf der Straße vor der zerstörten Bank in Münster erfahren und gelernt hat. Dass eben nicht alles im Leben gelingt und dass man Rückschläge einstecken muss, aber auch das will gelernt sein. Alle zu Hause sind erleichtert, sie unverletzt wiederzusehen. Der Schwiegervater dankt ihr und seufzend versorgt er das Geld mitsamt dem Schreiben des Bankdirektors. Ja, ist es denn möglich, dass die wunderschöne Stadt Münster weitgehend zerstört ist? Der alte Herr kann es nicht fassen. Im Radio hat er zwar regelmäßig Nachrichten gehört, doch das, was seine Schwiegertochter berichtet, ist für ihn ganz und gar unfassbar. Welch eine Welt!
Helen von Bodmer rettete das Familiengut Schwägerhoff bei Osnabrück vor dem Zugriff der Nationalsozialisten und nach dem Krieg das ererbte Fürstenhäusle, früher in Besitz der Annette von Droste-Hülshoff in Meersburg am Bodensee, aus der Verwahrlosung. Die Betreuung des Museums und die Verbreitung des Werkes der berühmten Dichterin Annette von Droste-Hülshoff wurden ihr zur Lebensaufgabe. Der Krieg geht zu Ende und von Heinrich lange Zeit keine Spur. Bis Helen dann hört, er sei verwundet in einem Lager in Süddeutschland. Diese Nachricht stellt sich als überholt heraus und sie macht sich wieder auf den Weg. Sie findet ihn schließlich von einem Schlaganfall gezeichnet in einem Gefangenenlager bei Kassel. Als er endlich entlassen wird und zu seinem Gut bei Osnabrück zurückkehren kann, geht es ihm nicht gut und er macht sich auf den Weg nach Meersburg. Ein Nachfahre der Annette von Droste-Hülshoff hatte eine Marie von Bodmer geheiratet. Und so war das Fürstenhäusle in die Familie derer von Bodmer gelangt. Zwar lagen dem Einzug von Heinrich und Helen noch etliche Steine im Weg. 1950 stirbt der Urgroßneffe von Annette von Droste-Hülshoff, Heinrich von Bodmer, im Fürstenhäusle in den Armen seiner Frau Helen von Bodmer. Diese Biografie nachzulesen, geschrieben von der Schlesierin Monika Taubitz, lohnt. Und nicht nur für Droste-Fans.
Auf dem Meer der Zeit schwebt ein Schiff zu neuen Gestaden. Nur mit Zuversicht und mit Menschlichkeit und mit Licht und Liebe beladen. Und wenn Nächte wie aus Glas sind und die Silberwinde wehen, kannst du die letzten Idealisten in bunten Kleidern sehen auf dem Narrenschiff. Es trägt den Dichter, der die Worte weiß, welche Herzen öffnen und Türen, und den Musiker, der die Töne kennt, die ans Innerste in dir rühren. Und es blähen sich die Segel vor dem Wind der Fantasien, und so fliegen auf den Wellen sie zu neuen Ufern hin. Auf dem Narrenschiff,
auf dem Narrenschiff,
auf dem Narrenschiff. Es trägt den Maler, der die Hoffnung malt, und die Seelen der Menschen und Bäume, und den Weisen, der die Wege kennt in das Land aller Träume. Und wir sogenannten Klugen merken nicht die Ironie, dass wir dümmer und verlassener und viel ärmer sind als die auf dem Narrenschiff. We'll be right back.
bevor die Welt noch an Hochmut stirbt und die weißen Tauben fliehen, möcht ich mit dir zu den Narren gehen, um mit ihnen fortzuziehen. Auf dem Narrenschiff.
Ein Landsmann von Monika Taubitz ist unser Herbert Kober. Auch er ist Zeitzeuge einer bewegten Zeit. Auch er wurde vertrieben aus seiner Heimat, der Grafschaft Glatz in Schlesien. Hier ein Ausschnitt aus seinem Leben.
In unserer Sendung vom 5. November haben wir uns eingehend mit dem Thema Heimat, Heimatverlust befasst. Heimat, so Johannes Loy, ist nicht nur ein Wort. Heimat erfasst den ganzen Menschen, geht in die Tiefe. Daher stand neben der Frage, was ist Heimat, bedeutungsschwer die Frage, was bedeutet der Verlust der Heimat? Aus meinen schlesischen Erinnerungen, aus meinem Zeitzeugenbericht, möchte ich Ihnen daher den Teil vortragen, der sich unmittelbar mit dem direkten Vertreibungsgeschehen befasst. Bevor ich über mein Vertreibungsschicksal berichte, ein kurzer Blick auf den historischen Hintergrund. Etwa 14 Millionen Deutsche waren von der Vertreibung betroffen, von denen allein 2 Millionen umkamen. Es war die größte Vertreibung in der Menschheitsgeschichte. Die meisten überlebenden Deutschen kamen nach Westdeutschland. Und ich bin einer von ihnen. Bei der Vertreibung war ich 12 Jahre alt. Mit meinen Eltern und 3 Geschwistern wohnte ich in dem Dorf Rosenthal in der Grafschaft Glatz. Am 11. Mai 1945 zogen russische Truppen durch unser Dorf. Diese Kampfverbände benahmen sich gegenüber der Bevölkerung weitgehend korrekt. Doch die Besatzungstruppen, die nach den Kampftruppen in unser Dorf kamen, haben viel Unheil angerichtet. Ab Juni 1945 kamen die Polen in unser Land. Sie nahmen die Häuser der Deutschen in Beschlag und warfen die Eigentümer hinaus. Die Vertreibung begann. Zum Jahreswechsel 1945-1946 waren schon 3 Nachbargebäude leer. Heute ist ein Drittel der Häuser von Rosenthal verschwunden, so auch mein Elternhaus. Anfang 1946 fing die systematische Vertreibung der Deutschen an. Damit rückte auch der Tag unserer Ausweisung näher. Am Abend des 23. August 1946, einem Freitag, erhielten einige hundert Rosenthaler auf einem 10x10 cm großen Zettel den Vertreibungsbefehl. Auf unserem stand folgender Text: Kober, Josef, insgesamt 6 Personen, Sie haben sich morgen, den 24.08. vormittags 10 Uhr beim ehemaligen Hof Rohrbach einzufinden. Betreffend Aussiedlung: Zulässiges Gepäck 40 Kilogramm, einschließlich Betten und Proviant. Ruzhanka, 23.08.1946, Scholtis, Geminia, Ruzhanka. Innerhalb einer Nacht mussten wir das Notwendigste, auch Lebensmittel, zusammenpacken. Wertvolle Dinge versuchte man im Gepäck oder am Körper zu verstecken, denn es war bekannt, dass man vor der Ausreise noch ausgeplündert wurde. Dokumente, Fotos, Geld, Schmuck, Erinnerungsstücke. Was packt man wo ein? Unser Geld hatte Vater vor Kriegsende von der Bank geholt und während der Polenzeit im Kamin versteckt, wobei leider einige Scheine verkohlt worden waren. Nun kam das schwarze Bündel in einen eigens hergestellten Holzkoffer. Unser Tischler hatte ihn mit doppeltem Boden versehen. Der Koffer wurde dann so verschmutzt, dass wir hoffen konnten, das verdreckte Stück wird wohl keinen Polen interessieren. Am Montag, den 24. August 1946, einem Samstag, standen wir also vor unserem Haus. Jeder hatte seinen Packen zu tragen. Meine 5-jährige Schwester hatte einen kleinen Rucksack auf dem Rücken und im Arm ihre große Puppe. Unter bitterem Schluchzen musste die Puppe wieder zurück ins Haus, denn sie wäre für die kleine Gertraud zu schwer gewesen. Dann wurde die Haustür abgeschlossen. Der Schlüssel musste von außen im Schloss stecken bleiben. Zu Fuß ging es danach zum Sammelpunkt. Bis zum Bahnhof Mittelwalde war dann noch ein Fußmarsch von 5 Kilometern zurückzulegen. Manches Stück Gepäck sah ich am Straßenrand liegen, zu schwer. Im Güterbahnhof Mittelwalde wurden wir in schmutzige Holzbaracken eingewiesen. Die Toiletten unbeschreiblich, Waschgelegenheit kaum. Dort hausten wir 2 Tage bis Montag, den 26. August. Dann ging's auf den Bahnsteig. Das gesamte Gepäck musste auf langen Holztischen ausgebreitet werden. Die Polen suchten nun noch heraus, was ihnen gefiel. Ich sah, wie sie mit Stricknadeln die Haarknoten der Frauen durchstießen, und gelegentlich fand sie darin verstecktes Geld. Unseren schmutzigen Holzkoffer mit dem Geld im doppelten Boden, den beachteten sie nicht. Das durchsuchte Gepäck wurde von den Polen auf die andere Seite der Holztische geschoben. Dort durften wir es aufnehmen. Dann mussten wir den Zug besteigen, der in Güterwagen rund 1500 Personen fasste. Wir kamen mit etwa 40 Leuten in einen Güterwagen. Das waren Viehtransporter mit je einer Luftklappe rechts und links der großen Waggonschiebetür. Für die Notdurft stand in jedem Waggon ein Eimer. Für Männer, Frauen und Kinder. An die Bahnfahrt habe ich nur noch dumpfe Erinnerungen. Es gab dauernd Aufenthalte. Wir lagen auf den Gepäckstücken, auf schmutzigem Stroh, hatten Hunger und Durst. Kranke stöhnten, Kinder weinten. Wir waren müde und es stank. Gelegentlich bekamen wir von der Lokomotive heißes Wasser für ein Getränk. Bei den Aufenthalten liefen die Männer zu Obstbäumen und rissen für die hungrigen Angehörigen die halbreifen Früchte herunter. Wir fuhren ab in unbekannte Richtung. Wir erreichten den Grenzübergang Kohlfurt nordöstlich von Görlitz und kamen aus der polnischen in die russische Zone. In Kohlfurt wurden wir entlaust. Mit einem Schlauch sprühte man uns weißes Pulver am Hals und Nacken in die Kleidung. Ich weiß noch, wie wir, weiß gepudert, aus den Baracken herauskamen. Männer, Frauen, Kinder, alle weiß vom Desinfektionsmittel. Nachdem wir Kohlfurt hinter uns gelassen hatten, kamen wir in ein Lager in Marienthal bei Helmstedt. Jetzt waren wir in der britischen Zone. Am 30. August 1946 verließen wir Marienthal und, welcher Luxus, fuhren nicht mehr in Viehwaggons, sondern mit einem Personenzug und kamen nach Warndorf. Am Bahnhof wurden wir ausgeladen und zogen nun in einer langen Kolonne durch die Stadt, verdreckt, hungrig, durstig, abgekämpft. Wir schämten uns vor den sauberen Warndorfern in ihrer guten Kleidung. Etwa einen Kilometer gingen wir, angestarrt von den Einheimischen, durch die Stadt, über den Marktplatz bis zum Landgestüt an der Sassenberger Straße. Alte, Kranke, Mütter mit kleinen Kindern und kein Fuhrwerk für unseren Transport. Dieses Spießrutenlaufen unter den kritischen Blicken unserer Landsleute war so beschämt, dass in unseren Familien jahrelang davon gesprochen wurde. Und hier in Warndorf bekamen wir als Familie mit 6 Personen unser erstes kleines Zuhause in Westdeutschland. Es war eine saubere Pferdebox und der Raum war einigermaßen warm. Unser erstes Heim im Westen, eine Pferdebox mit frischem Stroh, rundherum begrenzt durch 4 Hölzer. Es gab warmes Essen, das uns von ehrenamtlich tätigen Warndorfern gebracht wurde. Wir waren zufrieden und fühlten uns, und so benutze ich jetzt bewusst das Wort Heimat. Wir fühlten uns in unserem Pferdestall zum ersten Mal seit der Vertreibung heimatlich geborgen.
Die Berichte, die wir gerade gehört haben, passen genau in die Zeit, in der wir gerade leben. Haben Sie eigentlich am 10. Dezember mitbekommen, welchen Gedenktag wir da begangen haben? Wir leben heute in Deutschland in einer friedvollen, ruhigen und satten Zeit, wie es bei uns nicht immer der Fall war und im Rest der Welt auch nicht. Es hat leider schon immer Unrecht, Gewalt, Kriege, Flucht und Vertreibungen gegeben, bis heute. Aber einmal vor 69 Jahren besann sich die Welt und hoffte auf ein Ende der unfriedlichen Zeiten. Das war am 10. Dezember 1948, wo die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die UN-Menschenrechtscharta, verabschiedete. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren, so heißt es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und seither begehen wir in jedem Jahr am 10. Dezember den Tag der Menschenrechte. Die Menschenrechtserklärung besteht aus 30 Artikeln. Diese enthält grundlegende Ansichten über die Rechte, die jedem Menschen zustehen sollten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. Schon die Präambel erklärt als grundsätzliche Absicht Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt und Glauben an die grundlegenden Menschenrechte, an die Würde und den Wert der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Mit diesem Gedenktag soll einerseits an die Unterzeichnung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und somit an eines unserer wichtigsten internationalen Übereinkommen erinnert werden. Andererseits soll angesichts des Jahreswechsels auch Bilanz aus der menschenrechtlichen Lage weltweit gezogen werden. Beides zusammen sollte für jeden ein Ansporn sein, das Engagement auf diesem Gebiet unvermindert fortzusetzen. Für den Bund der Vertriebenen in seinem Selbstverständnis als moderne Menschenrechtsorganisation gilt dies auch. 2017 galt es sogar das ganze Jahr über, weil er unter dem Leitwort 60 Jahre Einsatz für Menschenrechte, Heimat und Verständigung eine Bilanz aus 6 Jahrzehnten Arbeit gezogen und einen Blick auf zukünftige Herausforderungen geworfen hat.
Ich steh auf einer Vernissage vor einer grässlichen Cola und trink mein Holz aus. Es ist bedrückend heiß und denk, wenn ich jetzt sag, was ich mir denk, ist alles aus. Ich steh davor und frag mich nur, woran erkennt man die Kultur, es defiliert die Prominenz mit freundlicher Inkompetenz. Im Blitzgewitter, jeder der vorübergeht, tut so, als ob er was versteht. Und lächelt bitter, der Bürgermeister schaltet schnell, die Mehrheit hat man kulturell, man blendet schnell die Leid, am besten heut als Zeit, Geister voran. Erst bis wer drüber steht und sagt, es freut man nicht, sieht man klarer. Ich sitz in einem Theaterstück, gleich neben der Tür, das ist mein Glück. Bald muss ich flüchten, weil das Premierenpublikum ist wieder einmal viel zu dumm. Für solche Geschichten
Der Regisseur war hemmungslos und ist bis heute auf freiem Fuß. Man blendet schnell die Leute, am besten nicht als Zeit. Geister voran. Erst bis wer drüber steht und sagt, es gefällt mir nicht, sieht man klarer. Auch wenn sie keiner interessiert, die Kunst, sie lebt zu pensionieren. Jetzt nehm ich wieder mein Gitarre, nicht für die Show, für mir allein. Und muss ein Lied schreien. Aber wenn ich merke, es gefällt euch nicht, ich weiß, dass trotzdem weitergeht. Und wer mir treu bleibt, ihr kennt's mir's kaum, die größte Hetz hat mir in Wahrheit ohne Netz. Ich weiß, man fängt die Leute am besten nicht als Zeit. Geister voran. Erst bis wer drüber steht und sagt, es gefällt mir nicht, sieht man klarer. Man blendet schnell die Leute am besten nicht als Zeit. Geister voran. Erst bis wer
so, und damit wären wir wieder am Ende unserer Sendung Ost-West-Radio Heimat hier und anderswo angelangt. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Wir, das sind Lukas Wünnemann in der Technik und ich, Roswitha Möller, am Mikrofon. Unsere nächste Sendung, wie immer am ersten Sonntag im Monat, ist am 4. Februar um 19.04 Uhr gleich nach den Nachrichten. Bis dahin bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Einen guten Jahresanfang und tschüss.
Der Tag fliegt vorbei, ich träume in Sekunden, das Jetzt holt mich ein. So viele Fragen, was die Zukunft vielleicht bringt, was könnte anders sein, welchen Weg werde ich gehen? Zu wenig Zeit für den kurzen Augenblick, ist das Glück vielleicht ganz nah und das Leben vielleicht schön. Lass uns aufstehen, um in die Welt zu sehen. Ich suche mir ein kleines Glück und das Leben ist schön. Lass uns hinausgehen, um in die Welt zu sehen. Ich such den einen Augenblick und das Leben ist schön. Ich öffne meinen Blick, seh dem Leben zu, in all seiner Pracht, was andere Menschen tun. Sei's nur ein Lächeln, eine Farbe des Glücks, die immer existiert, auch wenn sie niemand sieht. Eine Hand, die anderen hilft, selbstlos und frei. Ein Mensch, der glücklich ist, nicht alleine zu sein. Lass uns aufstehen,
um in die Welt zu sehen. Ich suche mir ein kleines Glück und das Leben ist schön. Lass uns hinausgehen, um in die Welt zu sehen. Ich such den einen Augenblick und das Leben ist schön. Lass uns hinausgehen, um die Welt zu sehen. Und das Leben ist schön. Ich suche mir ein kleines Glück und das Leben ist schön. Um in die Welt zu sehen. Ich such den einen Augenblick und das Leben ist schön. Lass uns aufstehen, um in die Welt zu sehen. Ich suche mir ein kleines Glück. Und das Leben ist schön.